Vater, ich danke dir, dass der Martin wieder in der Subzone ist und ich danke dir, ja, dass er uns hier dient jetzt. Ich bitte dich, dass du ihm Kraft schenkst, einen klaren Kopf und erfülle ihn mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, wirke durch ihn und rede zu uns. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich ganz sehr über die, die zum ersten Mal da sind, aber muss gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dieses ist der dritte Teil einer Predigtreihe und nicht nur das, es ist die zweite Hälfte von dem dritten Teil. So kann ich nur euch wünschen, dass ihr gut reinkommt. Gibt es schon ein Bild? Ja, ihr wisst, wir beschäftigen uns mit Glaubensprojekten und so ein Glaubensprojekt, ein Bild für so ein Glaubensprojekt ist so die Reise im Boot auf dem See und dann kommt der Seesturm, die Krise und all diese Dinge. Und im dritten Teil befinden wir uns eben nicht mehr nur auf dem kleinen, aber mächtigen See Genezareth, sondern wir befinden uns mit Paulus unterwegs auf dem Mittelmeer. Wenn der Mann am Beamer drückt und man sieht, dass es deutlich größer ist. Und alle, die sich schon erinnern können an den Text, den wir ja letztes Mal schon ganz gelesen haben, unter anderem sind sie 14 Tage auf dem Meer rumgetrieben, ohne Land überhaupt nur zu sehen. Das ist im Mittelmeer möglich. Also wir befinden uns wirklich einer Dimension weiter, nicht mehr alles so überschaubar, nicht mehr alles so ein konkreter Lehrbuchfall aus dem ersten Lehrjahr oder aus dem zweiten Lehrjahr, sondern jetzt geht es ums reale Leben, so wie es dich und mich auch treffen kann. So, und dann dachte ich, wäre es gut, nochmal den Text ganz zu hören. Sowieso eine wahnsinnig spannende Geschichte. Carola.
Ich lese den Text mit Anmerkungen, damit er unmittelbar verständlich wird. Erste Anmerkung gleich vorneweg, Personalpronomen wechseln, wir und sie. Und wir bedeutet, das ist Paulus und sein Begleiter Lukas und ein mazedonischer Christ namens Aristarchus. Die drei machen diese Seereise. Unfreiwillig oder freiwillig, das wird gleich rausgekommen. Und sie ist die ganze Schiffsmannschaft, der Hauptmann, die Soldaten und, und. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie, das sind die Statthalter in Damaskus, sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene, einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Das ist eine römische Kohorte, 50 Mann. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, in Klammern, das ist eine Zeitangabe, das Fasten meint Yom Kippur, das große Versöhnungsfest, Mitte Oktober sind wir da. Also es war schon unsicher wegen der Winterstürme gekommen. Der Satz nochmal. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Aber nicht lange danach erhob sich von der kretischen Küste ein Sturmwind, Euraklion genannt. Da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, Da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Aber jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Da die Matrosen fürchteten, wir möchten etwa auf felsige Stellen verschlagen werden, warfen sie vom Hinterschiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie vom Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, können wir nicht gerettet werden. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen, und sprach: Heute schon den 14. Tag wartend seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiff 276 Seelen. Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden, und das Vorderschiff saß fest und blieb unbeweglich. Das Hinterschiff aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Der Soldatenplan aber war, die Gefangenen zu töten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen möchte. Der Hauptmann aber, der Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben und befahl, dass die, welche schwimmen könnten, sich zuerst hinabwerfen und an Land gehen sollten, und die übrigen, teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiff. Und so geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Und als wir gerettet waren, da, Pünktchen, Pünktchen.
Danke, Carola. Spannende Geschichte. Mitten aus dem Leben gegriffen. Erinnert ihr euch bestimmt an euren letzten Seesturm, oder? Ja, man könnte fast den Eindruck haben, damals gab es ganz viele Seestürme und du und ich, irgendjemand schon mal in den Seesturm geraten, der hier ist? Ich habe es mir fast gedacht, ne? Wir geraten nicht mehr in Seestürme. Trotzdem gibt es genau solche Momente auch, wo wir unterwegs sind und dann in die Krise geraten. Und es ist wie ein Seesturm. Und ich bitte euch diesmal wieder zu überlegen, wo seid ihr in Glaubensprojekten unterwegs? Wo gibt es Herausforderungen oder Krisen? Wo steckt ihr mittendrin? Eine ganz moderne Form des Seesturms gibt es da, wo alle Menschen heute surfen. Wir haben ja deswegen keine Seestürme mehr und keine Krisen, weil wir gar nicht mehr aus dem Haus gehen, ne? Wir brauchen gar nicht mehr Schiff fahren, sondern wir surfen. Und ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die drohen, wenn sie unterwegs beim Surfen sind, unterzugehen in den Wellen dieses großen, weltweiten, großen Ozeans. Das ist eine ganz moderne Form des Seesturms. Aber Seestürme können ganz unterschiedlich aussehen. Und so wie wir hier nochmal ganz konkret 10 Schritte durchgehen, wie bei den letzten beiden Teilen, dann guckt euch das an, was das für euer Leben bedeutet, für eure Situation. Wie ist Paulus damit umgegangen? Der erste Punkt. Wir haben gesagt, Glaubensprojekte sind immer von Gott initiiert. Und ich habe das letzte Mal ausführlich darüber gesprochen, dass das ja hier null so aussieht, weil es ist der König und der Statthalter, die entscheiden, dass Paulus mit einigen anderen Gefangenen auf das Schiff kommen, um nach Rom zugesandt zu werden. Nur wenn man die Apostelgeschichte viele Kapitel zurückliest, ich habe gesagt circa 2 Jahre zurück, dann sieht man, wie Gott angefangen hat, zu Paulus zu reden und ihn vorzubereiten und ihm dann wirklich klar zu machen, dass er beauftragt ist, nach Rom zu gehen, um dort in der großen Stadt das Evangelium zu verkünden und hineinzuwirken in die Stadt. Sein Auftrag war, dass er nach Rom geht, um dort das Evangelium zu predigen. Das war sein Glaubensprojekt. Dass das Glaubensprojekt dann so aussah, dass er als Gefangener mit anderen Gefangenen auf dem Gefangenenschiff unterwegs war, das ist das, was das äußere Auge sieht. Und die wichtige Lektion daraus, darüber haben wir das letzte Mal ausführlich gesprochen, ist, dass es nicht auf die äußeren Umstände ankommt, sondern es kommt darauf an, ob du frei bist. Dann sind die äußeren Umstände ziemlich egal. Und du kannst äußere Umstände haben, die wunderbar sind und du bist innerlich gefangen. Dann bist du nicht freigesetzt zu einem Glaubensprojekt. Dann bist du nicht in der Lage, unterwegs zu sein mit dem Herrn. Und so konnte Paulus zwar in Ketten, eben in Gefangenschaft, aber für ihn war völlig klar, hier geschieht Gottes Wille, ich bin in Gottes Willen, ich bin hier unterwegs im Auftrag des Herrn. Auch wenn die Umstände scheinbar völlig anders aussehen. Gott initiiert das Projekt und so ist er unterwegs. Und so sollte es auch bei uns sein. Der zweite Punkt. Es ist diesmal der Ernstfall. Man merkt, es ist ganz deutlich eine ganze Dimension verschärft gegenüber den beiden Stürmen auf dem See Genezareth. Und wie beim zweiten Mal auf dem See Genezareth ist es so, dass Jesus selber nicht da ist. Er ist nicht dabei. Er hat die Reise initiiert. Aber er ist nicht sichtbar dabei. Und ich habe gesagt, das ist, was das Spannende an diesem dritten Teil ist, nämlich unsere Situation. Jesus ist eben nicht mehr mit uns in dieser sichtbaren, anfassbaren Form, so wie es die 12 Apostel noch erlebt haben bei den beiden Stürmen auf dem See Genezareth. Aber auch hier gilt, er ist dabei, so wie er immer dabei ist, wenn du im Glauben unterwegs bist. Er ist da und es zeigt sich in dieser Geschichte auch mehrfach, dass er da ist, dass Paulus es wahrgenommen hat. Wir sind nicht allein. Und ich habe schon am zweiten Sturm Genezareth darauf hingewiesen, dass Jesus, wenn er schon nicht sichtbar bei uns ist, dass er dann sozusagen einen ganz wichtigen Dienst tut, nämlich dass er für uns betet, dass er darum ringt, dass wir im Glauben unterwegs sein können und erfolgreich sind. Das ist sein ganzes Herz. Er möchte, dass du und ich erfolgreich durch unser Leben gehen. Unser Herr ringt darum, dass du erfolgreich bist, dass du Frucht bringst. Frucht, die in Ewigkeit Bestand hat. Und er ist ganz für dich. Nächster Punkt. Das wissen wir schon aus den beiden anderen Seestürmen. Krisen kommen. Und zwar existenziell. Sie gehören zu unserem Leben. Und das ist einfach eine wichtige Lektion. Und die fällt uns manchmal sehr schwer. Ich habe gemerkt, dass, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dass das vielen aufstößt. Und ich habe den Verdacht, dass wir manchmal ein falsches Evangelium verkünden. Gott hat seinen Sohn gesandt und Jesus ist gestorben, um uns zu erlösen. Aber er ist nicht gestorben, um uns von unseren Schwierigkeiten zu erlösen. Schlimmstenfalls, um uns von unseren Schwierigkeiten zu erlösen, damit wir noch ein bisschen mehr sündigen können. Sondern er ist gestorben, um uns von unserer Sünde zu erlösen und die Schuld zu tragen, die die Folge unserer Sünde ist. Aber merken wir, dass das einen großen Unterschied macht, was wir verkündigen, was wir verinnerlichen, was wir als selbstverständlich nehmen, was wir erwarten? Jesus ist gestorben, um uns zu erlösen von unseren Sünden, um uns freizusetzen, unseren Nächsten zu lieben, im Glauben diese Stadt, in die er uns gerufen hat, zu transformieren, in dem Beruf, wo ich stehe, den Unterschied zu machen, den Jesus gerne machen möchte, wo immer er ist und durch dich ist. Dafür ist er gestorben und nicht, um uns vor Schwierigkeiten zu bewahren. An der Stelle möchte ich euch einfach mal eine Stelle vorlesen von Paulus. Er sah sich mal genötigt, aufzuzählen die Widrigkeiten, in die er geraten ist. Das ist mein Telefon, ist das? Ah, besser. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und bin häufiger ausgepeitscht worden. Unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Es hat schon Leute gegeben, die nach 39 Schlägen tot waren. Er hat sie 5-mal bekommen. 3-mal wurde ich von den Römern ausgepeitscht. 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen ganzen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch reißende Flüsse und durch Räuber. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk, aber auch von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wurde ich auch von falschen Brüdern verraten. Ah. Das ist aus dem 2. Korinther 11. Kapitel. Mal eine kleine Zusammenstellung. Und Paulus hat überhaupt nicht das Gefühl, dass der Herr nicht mit ihm wäre. Oder dass irgendwas schieflaufen würde in seinem Leben. Nur weil ein Haufen an Widrigkeiten da passieren. Und zwar die Sorte von Widrigkeiten, die ich keinem von uns wünsche. Versteht ihr das? Lasst uns darauf gucken, was für ein Evangelium verkünden wir. Oder an erster Stelle, was glauben wir? Um dann positiv zu verstehen, Krisen gehören zum Leben. Die einzige Frage ist, wie gehst du mit Krisen um? Passiert in der Krise das, was passieren kann und soll und darf? Und aus meiner Erfahrung als Fachanwalt für Familienrecht kann ich nur sagen, ich erlebe ganz viele Menschen, die die Chance der Krise zu einem ergreifen, wegzulaufen. Jede Krise beinhaltet eine Chance zum Besseren, weil da Veränderung hintersteht. Krisen ist das, was uns zwingt, uns mit der Wahrheit und mit der Realität auseinanderzusetzen. Rauszukommen aus der Scheinwelt, enttäuscht zu werden, weil wir nicht mehr länger an bestimmten Stellen getäuscht werden. In Krisen wird offenbar, wer du bist, wer ich bin, wer wir sind. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir das verstehen. Krisen gehören dazu. Und die anderen Menschen um uns herum laufen durch dieselben Krisen wie wir. Jesus bringt es so ganz prägnant auf den Punkt und er sagt, wenn er sagt, die Stürme des Lebens kommen für jeden. Sie kommen für den, der sein Haus auf Sand baut, genauso wie für den, der sein Haus auf Fels baut. Für beide kommen die Stürme des Lebens. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass die Stürme des Lebens nicht kommen. Nur, wenn die Stürme des Lebens kommen, dann wird offenbar, wie du dein Lebenshaus gebaut hast, worauf du gesetzt hast, ob du mit dem Herrn unterwegs bist oder nicht. Und das ist, worauf die Welt wartet. Die Welt, wenn Paulus sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die sehnt sich nicht nach neuen Formen oder nach irgendeinem anderen bestimmten Kultus oder Ritus, sondern die sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und das passiert da, wo wir wie sie in Krisen sind und sie plötzlich Gott in unserem Leben entdecken können. Weil wir nicht weglaufen, sondern weil wir verstehen, dass Krisen zu unserem Leben dazugehören und Teil sind. Und deswegen ist dieses so wichtig zu sehen, zu verstehen, wie geht Paulus hier durch. Zu verstehen, dass das für uns enorm wichtig ist, wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir sehen wollen, dass Frankfurt verändert wird. In der Krise, wir reden jetzt nicht nur über ein paar Widrigkeiten, sondern es gibt die echten Krisen, die existenziellen. Dann kommt früher oder später die Erkenntnis, ich habe es eben nicht in der Hand. Ich kann nicht eben mal locker den Schalter umlegen und weiß, das ist die Lösung und jetzt geht's weiter. Das ist ja, was die Krise gerade zur Krise macht, dass ich es nicht in der Hand habe. Und das ist, was hier passiert. Na, der Sturm ist so mächtig, dass schon am ersten Tag die Matrosen sehen, dass sie die Ladung über Bord werfen. Und immerhin ist das auch ein Kaufmannsschiff. Also das überlegt man sich eigentlich. Aber daran merken wir, wie ernsthaft dieser Sturm war. Und es geht dann weiter. Am dritten Tag heißt es, sie warfen mit eigenen Händen das ganze Schiffswerkzeug vom Boot. Damit haben sie im Prinzip schon am dritten Tag aufgegeben, dass dieses Schiff irgendwie nochmal vernünftig sinnvoll steuerbar ist. Weil sie nur darin eine Chance sahen, überhaupt noch zu leben. Und das sind die Situationen, wo es eng wird. Wo Panik aufkommt. Und dann kommt eben, wie ich schon sagte, dann kommt heraus, wer du und ich bin, aus was für Holz wir geschnitzt sind. Und dann kommen die ganzen Schuldvorwürfe raus. Und dann will es jeder besser gewusst haben. Das ist so. Wenn die Subzone in eine Krise gerät, dann habt ihr das sicherlich auch schon erlebt. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Paulus geht aber in dieser Krise dadurch als ein Mann, der Gott vertraut. So wird er dargestellt, so erleben wir ihn darin. Er hat es auch nicht im Griff. Er hat es auch nicht in der Hand. Er kann auch nicht mirakulös sozusagen den Sturm stillen. Merken wir das? Das würden wir uns doch wünschen. Ne? Paulus wacht auf, hätte er dann vielleicht schon mal am ersten Tag machen können, ne? Und hat ja von den 12 vielleicht gehört, von dem Sturm auf dem See Genezareth. Hat gedacht, naja, ich weiß ja, wie das geht, wie das funktioniert mit der Seestillung. So würden wir uns das vorstellen. So stelle ich mir das manchmal vor. Das fände ich stark. Das gibt uns dieses Gefühl von Batman, ne? Wir haben es voll im Griff. wenn man uns nur so ließe, wie wir wollten. Das ist aber nicht der Weg des Glaubens, interessanterweise. Paulus steht nicht an Deck und befiehlt dem Wind und schreit die Wellen an und Ruhe ist. Nicht, dass es das nicht gibt, aber offensichtlich nicht hier. Nicht an dieser Stelle. Nicht so. Und ihr erinnert euch, dass ich euch damals schon darauf hingewiesen habe, dass es kein Wunder gibt bei Jesus, was uns in den vier Evangelien aufgezählt wurde, aufgeschrieben worden ist, das gleich abgelaufen ist. Selbst wenn es um die Heilung ein und derselben Krankheit gegangen ist. Es war immer anders. Es ist kein mechanistisches Verständnis, wenn du nur es so und so machst. 10 Schritte zur erfolgreichen Sehstillung. Funktioniert nicht. So jeweils nicht. Die spannende Frage war ja, und das ist, womit wir uns beschäftigen, wie geht es dann? Eins ist jeweils klar. Paulus gerät nicht in Panik, sondern vertraut Gott. Und damit sind 2 Dinge ausgeräumt, die Jesus den 12 vorgeworfen hat. Erinnert ihr euch noch? Was waren die 2 Dinge, die er ihnen vorgeworfen hatte? Unglauben, ja. Das war der Kleinglaube, ne? Kleinglaube. Das eine war Angst und das andere, oder Furcht, konkret das Wort, aber ich, genauso nehmen wir es. Und das andere waren Zweifel. Und das waren die Gründe für den Unglauben. Warum er sagt, ihr Ungläubigen, du Ungläubiger, ihr Kleingläubiger, ja, ihr Kleingläubigen. Oder zu Petrus, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das war Zweifel und das war Angst. 2 ganz konkrete Dinge, die natürlich ganz typisch sind für eine Krise. Ich bin am Ende des Lateins. Ich weiß es nicht mehr, was stimmt und was nicht stimmt, was wirklich ist, was nicht wirklich ist. Es geht alles drüber und drunter. Da kann man Angst kriegen. Da sollte man vielleicht sogar Angst kriegen. Da kann man Zweifel kriegen. Aber das, was Paulus auszeichnet, ist, dass er in dieser Krise, in der man sehr wohl Angst und Zweifel bekommen kann, sagt, aber eins weiß ich, Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Ich vertraue dem Gott, dem ich diene. Es ist dieses ihm Vertrauen, was uns auszeichnet, wenn wir im Glaubensprojekt unterwegs sind. Dadurch ist die Krise noch nicht behoben. Dadurch sind die Umstände noch nicht verändert. Aber das ist das wesentliche Element. Vertraust du auch in der Krise Gott? Oder schlägst du wild um dich? Verletzt dich und alle anderen um dich herum? Oder gerätst in Apathie oder was immer deine Reaktion ist in der Panik? Das ist die entscheidende Frage. Und ich behaupte, Paulus kriegt nicht zu hören, du Kleingläubiger. Er steht. Er gerät nicht in Panik, sondern vertraut Gott. Und jetzt gibt es noch einen Satz mehr dazu. Und das im Angesicht des Unglaubens derer, die sein Leben in der Hand halten. Das ist nochmal eine verschärfte Situation. Versteht ihr, wenn ich mit meiner Frau zusammen unterwegs bin und wir geraten in eine Krise, dann können wir beide im Zweifel immer noch auf die Knie gehen und sagen, ich denke, die Frau spinnt total. Natürlich habe ich recht und sie nicht, denke ich, in meinem Naivität und Unverstand. Weil in Wirklichkeit ist es natürlich genau umgekehrt. Aber in so einer Situation können wir immer noch auf die Knie beide gehen und können sagen, okay, wir haben es nicht, aber Gott, wie du die Dinge siehst, so sind sie wirklich. Und wir beugen uns gemeinsam vor dir, weil wir deine Sichtweise suchen. Es geht nicht darum, ob ich recht habe oder Carola recht hat. Es geht darum, dass Gott recht hat. Das ist eine wunderbare Chance, weil wir zusammen unter einem Joch ziehen in unserer Ehe und in unserer Familie, in unserem Unternehmen, wo wir im Glauben gemeinsam unterwegs sind. Das ist etwas ganz Wunderbares. Aber wenn du in einer Krise gerätst, wo du zusammen bist mit Menschen, wo du nicht sagen kannst, hallo Leute, ich denke, hier läuft es grottenschief gerade, können wir mal eben alle auf die Knie gehen und beten, weil dann 20 Leute endgültig glauben, dass du komplett spinnst, dann liegt es auf der Hand, dass das wesentlich schwieriger ist. Was machst du, wenn du auf einer Arbeit bist, wo klar ist, die droht übermorgen geschlossen zu werden? Alle geraten in eine Panik. Angefangen vom deutschen Geschäftsführer bis runter zur Putzfrau. Aber das sind genau die Krisen, wo wir gefragt sind. Hier ist es noch gesteigerter, weil er wirklich Gefangener ist. In einer Situation, wo die Leute null auf ihn hören. Er hat überhaupt sein Wort hat kein Gewicht. Er ist Gefangener. Und das wird sehr deutlich am Anfang. Immerhin ist Paulus mutig genug, als Gefangener hinzustellen und zu sagen, Leute, ich rate euch dringend ab zu fahren. Ich habe den Eindruck, dass hier wirklich nicht nur das Schiff, sondern auch unser Leben in Gefahr ist. Und kein Mensch hört auf ihn. Er hat nichts zu sagen. Er könnte zu Recht das Gefühl haben, wer bin ich hier auf diesem Schiff? Ich habe hier mal gerade gar nichts zu melden. Und mein letzter Versuch, irgendwas zu sagen, ist ja komplett schief gelaufen. Und könnte aufgeben. Und das ist genau die Situation, in die der Teufel jeden von euch gerne reintricksen möchte. Dass du da, wo es wirklich darauf ankommt, nämlich da draußen, in der Welt, bei den Menschen, die Gott liebt, dass er gerne möchte, der Teufel, dass du dich so klein fühlst, das Gefühl hast, du bist der letzte Arsch, dass du nichts zu sagen hast und dass du besser mal deinen Mund hältst. Und wenn du diesem Gefühl Raum gibst, wenn du nämlich Angst, Furcht und Zweifel hast, dann wirst du überhaupt nicht anfangen, Gott zu suchen. Gott, wie siehst du diese Situation? Wie willst du hier eingreifen? Wie möchtest du diese Situation verändern? Durch mich oder durch wen auch immer? Aber ich bin dein Kind in dieser Situation. Ich bin dein Mann in dieser Abteilung. Ich bin in dieser Krise dein Kind, das du gebrauchen möchtest zum Segen für die anderen. Versteht ihr, ihr kommt gar nicht dazu, nach Gottes Willen zu fragen. Wenn es dem Teufel vorher gelingt, euch so klein mit Hut zu machen. Und das ist eine glattweg einfach nur eine Lüge. Der Teufel kann nichts anderes mehr, er kann nur noch lügen. Aber wenn ihr ihm glaubt, dann hat er gewonnen. Und es werden nicht die Werke Gottes passieren. Ist das deutlich? Deswegen sagt Paulus, ergreift bitte die ganze Waffenrüstung. Nehmt den Helm des Heils. Setzt ihn euch auf. Ihr bestimmt in der Kraft Gottes, was ihr denkt. Ihr entscheidet, was ihr glaubt, worauf ihr euer Vertrauen setzt. Und es sind die Krisen, wo sich offenbar wird, was wir wirklich glauben. Und wenn ihr merkt, hey, ich bin dabei total umzukippen, und ich habe das schon oft in meinem Leben gemerkt, das ist nicht schlimm. Die einzige Frage ist nur, bleibst du am Boden liegen oder stehst du auf und sagst, Herr, eins weiß ich aber, du bist treu und deine Liebe wird mich nicht verlassen. Your love never fails, das ist, was wir da singen. Habt ihr das gemerkt in diesem schönen Lied, Your Love Never Fails? Da geht es über ganz viel über Winde und Stürme und Meer und genau, das ist das Lied zur Predigt. Ist das praktisch? Das heißt, wenn ich das nächste Mal in die Krise gucke, müsst ihr bitte erkennen, was geht bei euch ab? Verstehen, wie denkst du über dich selbst? Weil das wird bestimmen, wie du dich entscheidest. Und du kannst als Kind Gottes jederzeit aufstehen und kannst sagen, stopp. Das ist nicht wahr. Ich fühle mich zwar so, wie der letzte Dreck, aber es ist nicht die Wahrheit. Allein weil Jesus für mich gestorben ist, bin ich ein absolut wertvoller Mensch. Und Gott kann durch mich alles tun in dieser Situation. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil er ein super toller Gott ist. Weil er die Menschen liebt, die um mich herum sind. Machen wir uns doch nichts vor. Die Menschen in dieser Stadt sind mir jedenfalls ziemlich egal. Bis auf wenige Momente der Gnade, wo mich mal so ein Liebesgefühl überkommt. Aber Gott sind sie nicht egal. Und wenn ich Gott im Vertrauen mein Herz hinhalte, dann kann er wirken, kann er durchkommen. Und es ist seine Liebe zu den Menschen. Er möchte die Menschen erreichen und diese Stadt verändern. Der Punkt deutlich, jetzt müsst ihr bitte mal nicken alle, sonst rede ich noch länger hier drüber und ihr kommt nicht mehr vor dem großen Frost nach Hause. Weil dann denke ich, ihr seid alle eingeschlafen oder ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ihr habt das verstanden jetzt? Das ist suggestiv. Nächster Punkt. Der Herr wendet sich uns zu, weil da, wo wir in der Krise die Entscheidung treffen, um zu sagen, und Herr, ich glaube dir, mehr als meinem Gefühl, mehr als den Umständen, mehr als dem, was ich hier sehe, mehr als meine Erfahrung. Das ist die Tür, die es Gott ermöglicht, dir zu begegnen und sich dir zuzuwenden. Und Paulus ist in dieser Situation, die ich nun wirklich für extrem halte, wisst ihr noch die Beschreibung? Viele Tage lang haben wir keine Sterne gesehen, keine Sonne gesehen. Es war praktisch permanent, nur grau in grau. Das Schiff ging hoch und runter. Ich wäre ja schon längst am ersten Tag wegen Seekrankheit gestorben. Da geht nichts mehr. Bin mir auch nicht ganz sicher, warum die nicht mehr gegessen haben, ob die nicht nur einfach deswegen nicht mehr gegessen haben, weil sie sich nicht mehr übergeben wollten weiterhin, keine Ahnung. Es ist furchtbar, aber in dieser schwierigen Situation ist Paulus noch in der Lage, dass Gott zu ihm reden kann. Und das finde ich bemerkenswert. Und ich bin der festen Überzeugung, heute entscheiden wir, ob wir Männer und Frauen werden, die Gottes Stimme hören oder nicht. Die gelernt haben, auf ihn zu warten und sein Reden zu suchen oder nicht. Damit es dann, wenn die Krise kommt, wir es können. Er ist in der Lage. Jetzt kann man sagen, naja, ein Engel. Wow, wenn Engel zu mir kommt, ne, da höre selbst ich die Stimme Gottes. Kein Problem, ne? Könnte man ja denken, ne? Aber gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Paulus ist derjenige, der sagt, ich habe einen Engel heute Nacht gesehen. Erstens war es Nacht, wobei ich mich schon frage, woher weiß, dass das Nacht ist, wenn es eigentlich die ganze Zeit Nacht war. Der hat vielleicht 10, 11, 12 Tage, das wird ziemlich gegen Ende gewesen sein, nichts mehr gegessen. Dem ist schlecht. Hat der vielleicht nur geträumt, den Engel? Niemand anders hat den Engel gesehen. Das wäre doch ein tolles Ding gewesen, wenn Gott so ein Engel, weißt du, wie als Jesus über den See Genezareth gegangen ist, alle haben den Jesus gehen sehen. Das war beeindruckend, weil es alle gesehen haben. Wenn der Engel gekommen wäre hier und alle wären irgendwie total, wow, ein Engel, mitten hier auf dem Mittelmeer. Dann hätte Paulus souverän auftreten können und sagen können, ja, nicht. Und habt ihr auch gesehen, wie dieser mächtige Streiter sich zu mir gebeugt hat, um mir was ins Ohr zu flüstern. Und ich sag euch jetzt mal, was der mir ins Ohr geflüstert hat. Und alle, ja, sag uns das, ja, wow. Ne? Mindestens ein Jedi-Ritter war das ja dann, ne? So ist es aber nicht. Und das finde ich so toll an dieser Geschichte, weil die ist real. Paulus wacht am Morgen auf. Und er könnte genauso wie du und ich denken, habe ich das nur geträumt? War da wirklich ein Engel? Was hat er zu mir gesagt? Das ist doch völlig irre, was der da zu mir gesagt hat. Das passt doch überhaupt nicht zu der Situation. Ich soll den anderen jetzt erzählen, dass ich einen Engel gesehen habe? Wieder stell dir vor, du in deiner Berufssituation sollst den anderen jetzt erzählen, dass du einen Engel gesehen hast nachts. Merkt ihr? Das ist nicht so wahnsinnig hilfreich. Das Entscheidende ist, dass Paulus Gottes Reden erkennt. Egal, ob das durch einen Engel kommt oder ob es durch seinen Geist einfach ein Zeugnis in seinem Geist ist, dass er es erkennt. Ist egal, wie Gott zu dir redet. Das Entscheidende ist, Gott kommt durch zu dir. Versteht ihr, ich habe schon seit langem aufgegeben, darauf zu vertrauen, dass ich in der Lage bin, Gottes Stimme zu hören. Ich vertraue aber darauf, dass Gott in der Lage ist, zu mir zu reden, wenn ich mich danach ausstrecke. Ich bin begrenzt. Und wenn Gott der Meinung war, in der Situation braucht Paulus, dass er optisch einen Engel sieht, weil ihm das hilft. Wunderbar. Was immer du brauchst. Ich vertraue Gott, dass er in der Lage ist, durchzukommen. Meine Verantwortung ist, dass ich mein Herz so halte, dass es offen ist vor ihm. Dass er zu mir reden kann. Immer und jederzeit. Egal wie. Das kann durch einen Bruder sein, das kann durch einen Heiden sein. Wir wissen aus der Bibel, das kann ein Esel sein. Das kann sogar dein Chef sein. Und wieder, das kennen wir schon aus den anderen beiden Seestürmen. Der Engel spricht nur. Warum macht der Engel nichts? Nochmal dieses Moment. Wir würden doch so gerne, wenn ich es schon nicht drauf habe, diesen See zu stillen und den Sturm zu bändigen, jetzt ist der Engel Gottes da. Ja, wird der nicht mal bitte schön in der Lage sein, hier für Ruhe zur Ordnung zu sorgen? Wäre doch naheliegend. Nee, wieder spricht der nur zu Paulus. Der Engel sagt nicht, Paulus, ich nehme dir das ab. Ich kläre das jetzt mal eben hier kurz. Sondern ich sage dir Gottes Wort. Du bist der Mann in dieser Stunde. Du bist die Person des Glaubens, die gefragt ist. Und nochmal merken wir daran, dass es Gott nicht darum geht, uns ein bequemes Leben zu geben, unsere Krisen irgendwie zu beseitigen. möglichst schnell. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht einzig und alleine darum, wie wir durch die Krisen gehen. Und das Entscheidende ist, dass Gott zu Paulus durchkommt, dass Gott zu ihm reden kann, dass Paulus Gottes Wort hört. Jo. Und dann, wenn die Krise am Höhepunkt zu sein scheint, dann wissen wir, es gibt immer noch was, was oben drauf kommt, was es noch schlimmer macht. Denn das, was Paulus zu hören kriegt, ist ja ungeheuerlich. Alle sollen gerettet werden. Ladung nicht, aber jeder, der auf dem Boot ist, also die Matrosen, die Soldaten und die Gefangenen und die Kaufleute. Aber das Schiff nicht. Wow. Wie soll das gehen? Das Schiff ist das Einzige, was die bisher irgendwie durchbringt. Sollen sie jetzt übers Wasser schweben oder was? Das Schiff wird zerschellen und untergehen. Das ist nicht so dieses prophetische Wort, was man so gerne erzählt. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, wenn du schon mal so einen Eindruck hattest, du solltest vielleicht hat Gott zu mir geredet und dieses Wort möchtest du gerne weitergeben. Dann ist das nicht so das, was einem so ganz leicht über die Lippen kommt. Der Herr liebt dich, aber dein Haus wird verbrannt und dein Job verlierst du und... Und das, was Paulus auszeichnet, ist wieder, immer noch, merkt ihr, es geht um den einen Punkt. Paulus aber tut genau das, was ihm befohlen wird. Er hört Gottes Reden und genau das tut er. Und das ist entscheidend, das ist der Schlüssel. Versteht ihr? Glauben ist das, was die Veränderung bringt. Glauben ist das, was es Gott ermöglicht, in dieser Welt zu handeln. Glauben ist die Tür, die die entscheidende Veränderung bringt. Nämlich nicht das Menschengemachte, sondern das, was Gott tut. Und er ist derjenige, der Leben gibt. Und darum ist es so entscheidend zu verstehen, wie funktioniert Glauben. Nächster Punkt. Bevor wir zum Glauben kommen, mach ruhig. Nachhaltigkeit. Dieses Vertrauen, was Paulus auf Gott setzt, hier nicht nur ein paar Stunden in der Nacht auf dem See Genezareth, sondern 14 Tage. Das nenne ich nachhaltig. 14 Tage zu sagen, und ich glaube Gott immer noch. Gott, du hast dieses Glaubensprojekt angeschoben. Du hast gesagt, wir kommen nach Rom. Ich werde nach Rom kommen und ich werde in Rom das Evangelium verkünden. Das ist nicht das Ende. Ich habe keine Ahnung wie, ich habe keine blassen Schimmer, wie das funktionieren soll, aber ich halte fest an deiner Zusage. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass ihr sowas wie so ein geistliches Tagebuch führt. Wir sollen nicht sein wie die Menschen, die in den Spiegel gucken, sich wegdrehen und nicht mehr wissen, wie sie aussehen. Da sagt Paulus, für die, die Gottes Wort hören, und sobald sie sich umdrehen, nicht mehr wissen, was Gott gesagt hat. Das Kostbarste, was Gott zu uns tun kann, ist, dass er zu uns spricht, ist sein Wort. Ich empfehle dringend, dass ihr ein geistliches Tagebuch führt. Heutzutage macht man das auf so einem Ding. Ja, auch wenn da so ein angebissener Apfel drauf ist. Ihr könnt es aber auch im Papier machen oder sonst wie. Ist völlig wurscht. Das Entscheidende ist, dass ihr wirklich da, wo ihr meint, dass Gott zu euch redet, dass ihr das austeilt, dass ihr Geschwister habt, mit denen ihr da euch darüber austauscht, dass ihr gemeinsam darüber betet, dass ihr das, wie Maria mal gesagt, über Maria gesagt wurde, in eurem Herzen bewegt. Und manchmal kommen die Puzzleteile erst nach langer, langer Zeit zusammen. Aber dann ist es gut, zurückzugehen, zurückzublättern. Ich bin sehr froh, dass ich über Jahre hinweg schauen kann, was hat Gott geredet. Und das ist nicht viel, das sind wenige Worte. Gott labert nicht. Das sind wenige Schlüsselworte, aber die sind mir kostbar. Und das ist, was die Basis ist für Nachhaltigkeit. Denn das ist, was diese Welt braucht. Schnelles Feuer, mal eben Effekt, was Tolles hinstellen, das können sehr viele. Was gesucht ist, ist Nachhaltigkeit. Und auch am 10. Tag der Krise da zu sein, zu sagen, aber ich vertraue Gott. Dein Leben wird es bezeugen, dass du Gott vertraust. Auch noch am 14. Tag. Möglicherweise noch nach 3 Monaten. Okay. Nächster Punkt. Wie funktioniert das mit dem Glauben? Ich hatte vorgeschlagen in den ersten beiden Teilen, wo geh wo. Erinnert ihr euch noch? Wo geh wo? Völlig untheologische Definition von Glauben. Aber pragmatisch gesehen funktioniert die ganz gut. Wo geh wo ist die Abkürzung für Wort, Gehorsam und Wunder. Yeah! Einer hat aufgepasst, super. Glauben setzt immer das Handeln. Glauben setzt immer voraus, dass Gott handelt. Es gibt kein Glauben ohne Gottes Initiierung. In der Regel sein Wort. Die ganze Schöpfung ist geschaffen worden durch Wort Gottes. Gott aber sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und so weiter. Die ganze Schöpfung ist nicht anders entstanden, als dass Gott spricht. In Gottes Schöpfung ist alles relativ einfach. Gott spricht und es passiert. Und ich habe auch damals darauf hingewiesen, dass ich, wenn ich über Wunder rede, nicht über etwas rede, was wir uns nicht erklären können. Dass ich nicht über etwas spreche, was wir nicht verstehen. Weil Dinge, die wir nicht verstehen, gibt es viele und die ändern sich auch permanent. Dinge, die ich gestern nicht verstanden habe, verstehe ich heute, nur um morgen festzustellen, dass ich sie doch nicht verstehe. Das ist sehr wankelmütig, diese wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern Wunder ist immer da, wo Gottes Eingreifen sichtbar wird in dieser Welt. Das kann etwas sehr Erklärliches sein, wo ich sehr genau im Rückblick hingehen kann, kann sagen, okay, das und das und das ist passiert. Das Entscheidende ist, hat Gott gesagt, dass es hier, heute und jetzt passiert. Und dann ist es passiert. Das macht den Unterschied. Das kann etwas sein, was wir nicht verstehen, was uns überrascht. Aber das Entscheidende ist, Gott ist es, der spricht und Gott bewirkt das Wunder. Es ist sein Handeln. Und wie gesagt, in seiner Schöpfung ist eigentlich das alles ganz einfach. Gott spricht und es passiert. Nur in unserer gefallenen Welt funktioniert das nicht mehr. Gott ist darauf angewiesen, ob du ihm glaubst oder nicht. Deine Reaktion auf sein Wort ist sozusagen entscheidend dafür, ob das passiert, was Gott sagt oder nicht. Das ist eigentlich sehr entlastend, weil es gar nicht darum geht, dass ich einen möglichst großen Glauben habe oder dass ich ein Glaubensheld bin oder sonst was. Gott liebt es, durch kleine Kinder zu handeln. Eine Zeit lang haben wir vor Jahren auf der Zeil für Leute angeboten, für Leute zu beten. Also einfach für jeden, der da war, zu beten. Und ganz oft habe ich erlebt, wie Kinder mit einem kindlichen Glauben für Menschen gebetet haben und auch um Krankenheilung gebetet haben und es ist passiert. Wo ich dachte, wow, toll. Und die Kinder nur sagten, wieso? Das ist, steht doch in Gottes Wort. Und Gott hat gesagt, und das haben wir gemacht. Und dann haben wir gesagt, dürfen wir für dich beten? Und dann ist ein Wunder passiert. Das, versteht ihr, es geht nicht um unseren Glauben. Eine völlige Verkennung. Es geht immer um Gott. Sein Wort, sein Handeln, sein Wirken. Das Einzige, wo wir reinkommen, ist, glaubst du ihm oder nicht? Vertraust du ihm? Reagierst du entsprechend auf das Wort oder nicht? Und das ist eine Entscheidung, die kannst du in jedem Zustand, in dem du bist, treffen. Da kannst du gestern dich bekehrt haben und du kannst die Entscheidung richtig treffen und du kannst schon 40 Jahre mit dem Herrn gehen und du kannst die Entscheidung falsch treffen. Da gibt es kein Wachstum in dem Sinne. Und ich will jetzt nicht wiederholen, was ich erzählt habe dazu, wo die Jünger ihn fragen, kannst du uns nicht unseren Glauben mehren, ja, vermehren? Und Jesus eben sagt, nein, das kann ich nicht, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass unser Glaube wächst. Das ist sehr entlastend, weil ich muss es nicht machen. Ich kann es auch gar nicht machen. Leben geben kann nur der Herr. Leben verändern kann nur der Herr. Die einzige Frage ist, glaube ich ihm? Vertraue ich ihm in der konkreten Situation? Wenn ich im Gespräch mit Mandanten bin und die mir irgendwas erzählen, vertraue ich ihm, dass Gott diesen Menschen, der da vor mir ist, liebt und vielleicht eine Antwort hat für seine Situation. Die hat er ganz bestimmt, darauf vertraue ich. Dass ich vielleicht instrumental darin bin, ihm zu helfen. Dafür will ich offen sein. Dass Gott zu mir reden kann in der konkreten Situation. Und ab und zu, sick, wir reden über Highlights, aber die finde ich ermutigend. Erlebe ich, wie mir Leute irgendwas von ihren Problemen erzählen und gleichzeitig merke ich, dass Gott sagt, Martin, sprich sie auf das und das an. Völlig was anderes. Um dann zu erleben, dass das das eigentliche Problem ist. Und dass das die Lösung ist, die Gott hat. Es geht nicht um meine Weisheit, mein Können. Das ist gut, wir sollen unser Bestes geben. Aber es geht darum, dass Gott zum Zuge kommt, durch dich und mich in dieser Stadt. Wie war das bei Paulus? Paulus hört von Gott, spricht zu allen und mahnt sie, nicht zu fahren. Es ist Gefahr für Leib und Seele, für die ganze Ladung, für das Schiff. Und er tut es, obwohl nach menschlichen Ermessen ich sagen würde, er hätte besser seinen Mund gehalten. Aber er tut es. Nächster Punkt. Als er dann vom Herrn hört, er soll alle ermutigen, guten Mutes zu sein, das angesichts einer Situation, wo überhaupt kein Grund dafür da war, dass irgendwas sich auch nur irgendwie ändern könnte. Er tut es. Mehr ist nicht gefragt. Gehorsam. Nichts anderes ist gefragt. Gehorsam. Und dann wird es ganz klar, dass das wirklich ernst gemeint ist. Ihr erinnert euch, was hat der Gott gesagt? Keiner wird verloren gehen. Alle werden gerettet. Das ist, was bei Paulus triggert, als die Matrosen sich absetzen wollen. Warum er sagt, nee, das geht nicht, das müsst ihr verhindern. Das ist eine völlig krasse Situation. Ja? Die Matrosen wollen sich absetzen. Paulus sieht es, was schon mal bemerkenswert ist, dass er das sieht, während die anderen das offensichtlich gar nicht mitgekriegt haben, was die Matrosen eigentlich vorhaben. Er erkennt ihre Motivation. Denn offensichtlich haben sie ja gut vorgespielt, wir machen nur Anker. Und dann redet er dem Hauptmann und sagt, du Hauptmann, das musst du verhindern. Wenn wir alle gerettet werden sollen, gemeinsam, dann musst du verhindern, dass die sich hier absetzen. Hey Paulus, wie kommst du da drauf? Was passiert dann? Wie geht das? Ich weiß nicht, ich glaube, Paulus hat keine Idee gehabt. Warum, weshalb, wieso? Er hat nur im Gehorsam gehandelt zu dem Wort Gottes. Und das war genau der Schlüssel dazu, dass als die Soldaten die Gefangenen töten wollten, der Hauptmann diese Botschaft verstanden hat. Versteht ihr? Paulus hat sich für die Matrosen eingesetzt, für den Rest der Truppe. Als es dann um die Gefangenen ging, hat der Hauptmann verstanden, bis dahin hat er es wirklich verstanden, wenn wir alle gerettet werden wollen, dann müssen wir alle am Leben bleiben. Der Hauptmann selber, der heidnische Hauptmann, der am Anfang überhaupt nicht auf Paulus hören wollte, hat aufgrund dieser Gehorsamsschritte des Paulus am Ende verstanden, dass als seine Soldaten was völlig Richtiges tun wollten, nicht aus ihrer Sicht war das absolut korrekt, denn sie sind verantwortlich mit ihrem eigenen Leben für die Gefangenen, dass die nicht türmen, dass die nicht abhauen. Und dann sagen die, dann bringen wir sie lieber um, bevor die abhauen. Und dieser Hauptmann gebietet seinen eigenen Leuten, kann man sich auch vorstellen, dass das nicht ganz ohne Konfrontation abgeht, und sagt, nichts da, die Gefangenen werden nicht angerührt. Weil inzwischen dieser Hauptmann verstanden hat, der Paulus hat da ein Wort und das gilt. Genau so, wie es Gott gesagt hat. Alle werden gerettet. Aber nur, wenn alle gemeinsam da zusammen sind. Deswegen ist mir das so wichtig, damit wir das sehen. Hier ist ein ganz genaues Beispiel von dem Wort Gehorsam und dann das Wirken Gottes. Das Wirken Gottes, der Hauptmann, kann entsprechend handeln. Das ist, wie man es im ganz konkreten Leben genauso erlebt. Wenn du im Glauben Gehorsam gehst, dann wirst du erleben, dass Gottes Wort Wirkung hat und Kraft. Machen wir den nächsten. Das ist das zeichenhafte Handeln. In der Situation, sich hinzustellen, jetzt zu sagen, jetzt holen wir mal die letzten Essensvorräte raus. Und jetzt essen wir alle. Und als er merkt, dass die nicht alle essen wollen, da will keiner mehr essen. Wie gesagt, ich behaupte, denen ist alle so schlecht. Die können gar nicht. Da setzt er sich selber hin. Und das ist ein Zeichen. Das ist ein zeichenhaftes Handeln. Wo er nicht nur mit Worten auf sie einredet, sondern wo er selber sagt, ich setze 100% darauf. Wir müssen uns jetzt stärken. Wir müssen jetzt essen. Ich setze das um. Guckt hier, ich setze mich in Ruhe hier hin und esse mein Brot. Und ich breche es mit euch. Interessant ist tatsächlich, dass es dieses Brotbrechen ist. Was natürlich für uns eine ganz große Bedeutung hat, weil das ist, was Jesus getan hat in der Nacht, bevor er gestorben ist. Das ist dieses Brotbrechen, wo die beiden Jünger, die nach Emmaus sich abgesetzt haben, ihn erkannt haben. Das ist dieses Brotbrechen. Es ist interessant, dass es genau dieses Zeichen ist, das Paulus setzt. Als wenn Gott da etwas sichtbar machen möchte. Aber wie immer das Zeichen ist, es ist wichtig, wenn wir das merken, wenn wir sehen, dann geht es wirklich um ein konkretes Handeln. Und da dürfen wir nicht kleingläubig sein. Dass wir nicht sagen, naja, ich habe es gesagt. Alle, die es hätten hören können, die haben es gehört. Und jetzt halte ich den Mund. Sondern Paulus lebt es wirklich aus, sein Wort. Das ist die Botschaft an die Menschen. Er setzt sich hin. Er ist in Angesicht, da ist der Sturm immer noch voll am Tosen. Noch nichts gerettet. Und es ist in dem Moment, wo dieses Brot gebrochen wird und erst verteilt, dass sich das Problem erledigt. In dem Moment hört der Sturm auf. Aber Paulus musste alle diese Schritte gehen. Es gab keinen einfacheren Weg. Offensichtlich. Und dann kommt der letzte Punkt. Und alle, und nicht nur Paulus, kommen an, wo Gott gesagt hat, dass er ankommen wird. Nämlich in Rom. Ihr erinnert euch, das ist immer der letzte Schritt vom Glaubensprojekt. Wir kommen da an, wo der Herr gesagt hat, dass wir hin sollen. Das Besondere hier ist, und das, denke ich, ist wirklich eine ganz wichtige Botschaft für uns und auch für euch als Sapson, dass nicht nur Paulus in Rom ankommt, sondern 276 Leute. Alle, so heißt es ausdrücklich in dem Text, die Gott ihm anvertraut hat, ihm, dem Gefangenen. Und wir müssen das verstehen. Du und ich, wir sind Gottes Kinder in dieser Welt. Er hat niemand anders als dich und mich. Er möchte dir Menschen anvertrauen. Er bittet dich, hör auf, um dich selber zu kreisen. So sehr mit dir selbst beschäftigt zu sein. Er möchte uns Menschen anvertrauen. Er möchte uns doch letztlich diese ganze Stadt anvertrauen. Damit sie gerettet wird. Damit sie alle da ankommen, wo Gott gesagt hat, dass wir ankommen sollen. Am Ende nämlich beim Vater. Aber es gibt keinen anderen Weg als durch Glauben. Ein Glauben, der in Krisen sich als tragfähig erweist. Und die Entscheidung triffst du heute Abend. Wenn du erstens aufgibst dein vermeintliches Recht auf Bequemlichkeit, dein Recht darauf, dass dir möglichst in der Nachfolge alle Probleme vom Hals gehalten werden, und du zweitens das ernsthaft und realistisch sagst, Herr, ich will dir glauben, gerade dann, wenn Krisen da sind, gerade dann, wenn es schwierig ist. Und dann will ich dir vertrauen, dass du mich durchbringst. Weil ich kenne mich. Und ich weiß, wie ich umkippe. Aber ich glaube dir. Und das Dritte ist, und Gott, ich glaube, dass du die Menschen da draußen mehr liebst als ich. Und dass du sie gerne erreichen möchtest. Und dafür will ich da sein. Und das wünsche ich mir auch für euch als Gemeinde. Dazu seid ihr da, freigesetzt, zu lieben, zu dienen, offenbart zu werden als Gemeinde Gottes. Ich weiß, dass ihr eine große Angst vor Manipulation habt. Das ist auch immer richtig, dass man das Schaf im Auge behält. Aber ich würde gerne, dass wir jetzt einen Moment noch Zeit nehmen, weil das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Hier, heute und jetzt. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, aufstehen. Weil das etwas ist, wo ich mich in Bewegung setzen muss. Ich bin davon so geprägt, von diesen falschen Erwartungen und Wünschen und Gedanken. Ich brauche das, dass ich aufstehe und sage, Herr, ich will das nicht länger. Ich will nicht länger diesen bequemen Weg suchen. Und dann den zweiten Schritt, die zweite Entscheidung, Herr, und ich will bereit sein, in Krisen zu stehen. Weil das ist, wo Änderung passiert. In meinem Leben und in dem Leben derer, die du mir anvertraust. Und vielleicht hast du konkrete Situationen vor Augen, wo du ganz genau weißt, da bist du gefordert. Da bist du gebraucht. Hast du eine Ahnung von da, wo du lebst und arbeitest und wohnst, wie Gott die Situation sieht, in der du bist? Das sind deine Nächsten. Und dann wirklich festzumachen und zu sagen, Gott, ich glaube dir, dass du wirklich die Antwort bist auf alle Nöte und Fragen der Menschen um mich herum. Ich habe sie nicht. Ich brauche sie auch nicht zu haben, aber du hast sie. Das habt ihr drauf, ne? Das solltet ihr zu eurem Lied machen heute. Das ist die Stadt.
Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir jeder, der sich dafür entscheiden, jetzt dafür entscheiden will, der soll da aufstehen und dann betest du für uns.
Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns herausgerufen hast, dass du uns liebst, wie wir sind, aber dass, weil du uns liebst, du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns freisetzen willst von uns selbst, dass du uns freisetzen willst, dass wir wirklich die Wege unseres Herrn gehen. Dass du uns freisetzen willst, die Menschen zu lieben, die du uns anvertraust. Dass wir nicht jammern über Krisen, dass wir nicht jammern über widrige Umstände, sondern dass wir suchen dein Wort, deine Sichtweise. Und Herr, hier stehen wir vor dir und du siehst die Entscheidung unseres Herzens. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns nimmst und wirklich ausstreust als Salz und Licht. Dass jeder Einzelne, wenn er heute Abend nach Hause kommt, unterwegs ist als dein Mann, als deine Frau. Egal, ob er in eine Familie kommt mit Gläubigen, ob er in eine Gemeinschaft kommt mit Gläubigen oder dass es Menschen sind, die dich noch nicht kennen. Darauf kommt es nicht an. Wenn wir morgen früh auf die Arbeit gehen, in unsere Schulsituation kommen, dass wir als dein Licht dort sind. Herr, wir rufen darum, danach, dass dein Reich komme. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, Herr, hier sind wir. Gebrauche uns. Wir sind bereit. Wir glauben dir. Und wir glauben dir, dass du größere Dinge durch uns tun kannst noch, als wie du selbst getan hast. Das ist, was du uns zugesprochen hast. Da oben steht auf der Folie ein Satz, den ich gerne mit euch sprechen möchte. Wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr. Das ist die Wahrheit. Es mag sein, dass du es nicht glaubst. Trotzdem ist es die Wahrheit. Wenn du wiedergeboren bist, dann ist es so. Und vielleicht können wir gemeinsam das abschließen mit diesem Satz und das wirklich zu unserem Ruf machen. Lass uns das zusammen sagen. Wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr. Nochmal. Wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr. Und jetzt stell dir vor, wo du hingehst. Und lass es uns nochmal sagen. Wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der euch gerne dazu befähigt. Amen.
Vielen Dank.